Wir wurden ja angefragt für das Thema Mutterschaft und Wissenschaft, zu dem wir, wie eben schon gesagt, zwei Bücher herausgegeben haben und das Netzwerk gegründet haben. Und natürlich haben wir uns auch gefragt und kann man sich auch als Publikum fragen, wo ist der Link? Also heute geht es um Sexismus in der Wissenschaft. Was haben Mütter damit zu tun oder das Thema Mutterschaft? Und wir wollen gerne unsere 20 Minuten jetzt dafür nutzen, diesen Link herzustellen. Zuerst wollen wir kurz sagen, woher wir uns kennen und so ein bisschen herleiten, warum wir überhaupt auf die Idee kamen, uns diesem Thema näher zu widmen, um dann kurz auf das erste Buch einzugehen und dann aus dem zweiten ein bisschen vorzulesen. Und dann sagen wir noch kurz was zu dem Netzwerk, was wir gegründet haben. Lena und ich kennen uns von der, und auch Silke Martin, die dritte im Bunde, wir kennen uns von der Bauhaus-Universität Weimar, wo wir alle drei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen waren. Vor 12 Jahren haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Und wir waren alle an unterschiedlichen Stadien unserer Karrieren. Also ich war frisch nach dem Master dazu gestoßen. Lena kam nach ihrer Promotion aus dem Ausland zurück und Silke war wissenschaftliche Mitarbeiterin und viel in der Lehre eingebunden. Und Silke war damals die einzige Mutter, die einzige sichtbare Mutter, die wir kannten auf unserem Flur, an der Fakultät und eigentlich auch in der Wissenschaft. Dann hat Lena Kinder bekommen und ich war die dritte. Und wir haben jeweils die Erfahrung gemacht, dass wir uns so unfassbar allein gefühlt haben mit dieser Erfahrung und auch vereinzelt. Also wir haben uns gefragt, geht es nur mir so oder gibt es da draußen noch andere Menschen mit Kindern, Mütter in der Wissenschaft, die auch diese Vereinzelungserfahrung machen und haben dann 2018 beschlossen, wir machen dazu ein Buch. Genau, aber nochmal einen Schritt zurück. Wir kennen uns auch aus anderen Kontexten. Wir haben in einem Mentoring-Programm zusammengearbeitet und haben dort verschiedene Formate ausprobiert, also zum Beispiel Schreibgruppen oder auch Symposien, die wir zusammen ausgerichtet haben. Und aus einer dieser Kontexte ist eine Initiative entstanden, die Lena kurz vorstellt.
Ich habe mal kurz den Link gepostet. Wir haben uns AG Gender macht Wissenschaft genannt und der war hier in der Vorbereitung, in der Vorbereitungsrunde tatsächlich auch schon bekannt. Wir wollten noch mal kurz darauf verweisen, weil wir hier Unterschriften sammeln und weil wir eben auch diese Vignetten sammeln, die eben sexualisierte Diskriminierung und Gewalt darstellen im Hochschulkontext. Und es ist auf alle Fälle eine Möglichkeit hier, wenn man ein Erlebnis hat, das erstmal aufzuschreiben und zweitens hier eben auch zu unterschreiben, um dieses Thema sichtbar zu machen. Und wir haben, wie gesagt, damit angefangen und haben auch parallel die Bücher zu Mutterschaft und Wissenschaft geschrieben und haben auch, gehen wir nachher noch kurz drauf ein, im Rahmen unseres Netzwerks sammeln wir auch kurze Geschichten, also Vignetten sind kurze Paragraphen, kurz gefasste Geschichten, die eben so den the Gist, also den Knackpunkt von Erlebnissen oder Erfahrungen in diesem Kontext beschreiben.
Genau, weil wir davon ausgehen, dass sozusagen zusätzlich zu den wertvollen individuellen Strategien, die gerade genannt wurden im Vortrag, die extrem wichtig sind, um sozusagen als Person alleine in so einer Situation mit solchen Situationen umgehen zu können, es gleichzeitig auch eine strukturelle Ebene braucht, auf der eben solche Erfahrungen skandalisiert werden und zwar gesammelt werden und öffentlich gemacht werden und skandalisiert werden, weil das eben keine Einzelfälle sind, wie man eindrucksvoll an dieser Sammlung von Erfahrungsberichten sehen kann auf dieser Webseite.
Und wir wollen damit eben auch zeigen, dass es strukturelle Bedingungen sind, die Menschen eben ausschließen, die Menschen in ganz, also ja, in individuellen Situationen diskriminieren. Aber es gibt eben Strukturen in Institutionen und in der Gesellschaft, die das überhaupt erst möglich machen, dass es solche sexistischen Kommentare gibt, dass es eben Ausschlüsse gibt, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die als legitim betrachtet werden und andere eben nicht. Und das, ja genau, also diese strukturelle Ebene wollten wir eben auch mit den Büchern sichtbar machen. Und zu den Büchern vielleicht, also das sind die zwei Bücher, ich weiß, das sieht man jetzt wieder nicht, wenn ich den Hintergrund verwischt habe, ne? Genau, danke. Das ist das erste Buch, Mutterschaft und Wissenschaft, die Unvereinbarkeit von Mutterbild und wissenschaftlicher Tätigkeit. Und das zweite Buch heißt Mutterschaft und Wissenschaft in der Pandemie, Unvereinbarkeit zwischen Kindern, Care und Krise. Und zum ersten Buch, da haben wir beschlossen, dass wir ganz viele verschiedene Genres zusammenbringen, um auch diese Vielseitigkeit oder die Heterogenität von Mutterschaft darzustellen. Und dafür haben wir diese, Entschuldigung, Vignetten, kurze Erfahrungsberichte. Wir haben ein Gedicht hier drin. Wir haben Autoethnografien, Autotheorien, also sowas wie ein Mosaik von diesen diversen Erfahrungen, weil Mutter nicht gleich Mutter ist und Wissenschaftlerin nicht gleich Wissenschaftlerin, sondern eben es innerhalb dieser Kategorien eine Heterogenität gibt.
Und wir haben auch nicht nur Mütter versammelt, sondern auch Menschen, die sich dezidiert ohne Kinderwunsch positionieren und trotzdem über das Thema Mutterschaft nachdenken. Also wir haben zum Beispiel im ersten Buch einen Beitrag von Christiane Lewe, die von sich selbst sagt, sie ist kinderwunschlos glücklich und möchte aber dennoch überlegen, was dieses Thema Mutterschaft und Abhängigkeiten, worauf es ja letztendlich hinausläuft, Abhängigkeit, Care-Verantwortung, sich sorgen um andere, sich kümmern um andere, was das eigentlich mit allen Menschen zu tun hat, die in der Wissenschaft arbeiten. Genau, also wenn wir von Müttern sprechen, sprechen wir von einer Vielfalt von Positionierungen als Mutter oder Identifikationen als Mutter, nicht nur biologische Mutterschaft, auch alle möglichen anderen Arten von Mutterschaft und dezidiert auch Alliierte, also Menschen, die sich solidarisch zeigen mit Müttern.
Und wir gehen davon aus, dass wenn sich Alliierte und Mütter zusammentun und eben diese Strukturen innerhalb der Hochschule thematisieren, sichtbar machen und damit auch versuchen eben zu verändern und bis hin zu angreifen eben auch, dass sich dann für alle was verbessert. Also nicht nur für diejenigen, die Care-Verantwortung haben, sondern auch für diejenigen, die jetzt explizit keine Care-Verantwortung für andere haben. Aber wir haben ja zum Beispiel schon auch das Bedürfnis, dass sich alle um sich selber auch kümmern, ne? Was mit dem neuen Begriff der Self-Care auch gefasst werden kann. Und dass es im Wissenschaftsbetrieb Thematiken sind, die schlicht und einfach komplett untergehen. Also wo eben genau diese Idealisierung des Wissenschaftlers beinhaltet, dass man komplett entgrenzt arbeitet. Also auch am Sonntagnacht um zwei, Sonntagnachts um zwei noch E-Mails bekommt vom Kollegen oder der Kollegin oder dem Vorgesetzten innerhalb oder dem Prof. Was auf alle Fälle unter zum Beispiel auch arbeitsethischen Aspekten sich mal anzuschauen, auf alle Fälle lohnt.
Und das ist die These des ersten Buches, dass dieses Idealbild eines Wissenschaftlers, bewusst männlich formuliert, eben auch ein männlich konnotiertes ist. Also das ist ein männlich geprägter Mythos, eine Idealfigur, ein Stereotyp. Und der kollidiert grandios mit der auch hochgradig ideologisierten Mutterfigur. Vor allem in Deutschland haben wir immer noch hochstilisierten Muttermythos, der historische Wurzeln hat und sich bis heute auswirkt. Und diese beiden Pole, auf der einen Seite die Mutter, die sich komplett aufgibt, die jahrelang nur Körper ist, um die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Und auf der anderen Seite der Wissenschaftler, der ganz in seinem Geist aufgehen kann, der vollkommen entgrenzt seiner Berufung folgt, der Forschung in der Wissenschaft. Und dass diese beiden Pole unvereinbar sind, ist die These des ersten Buches und das zeigen die vielfältigen Erfahrungsberichte in ganz verschiedenen Facetten. Und unsere These ist sozusagen, es ist individuell vielleicht möglich, Mutterschaft und Wissenschaft zu vereinbaren. Also es gibt durchaus Beispiele, wo Mütter Karriere in der Wissenschaft machen. Aber es sind erstens wenige und zweitens sind die beiden Idealfiguren unvereinbar. Also das meinen wir mit Unvereinbarkeit, die Positionierungen als Mutter und auch als Wissenschaft.
Und wir haben dieses erste Buch rausgegeben, also wir haben das gelauncht im Dezember 2020. Das war der Tag des zweiten Lockdowns, zufälligerweise. Am nächsten Tag waren wieder die Kitas und die Schulen zu und dann komplett über 2 Monate dieses Winters 2020/21. Und wir haben dann im Zuge der Veröffentlichung dieses Buches aus ganz Deutschland Anfragen bekommen zu Lesungen aus Hochschulen, von GleichstellungsakteurInnen, aus Familienbüros, Chancengleichheitsstellen und so weiter. Und wir haben dann, sind dann so ein bisschen getourt mit dem Buch, online selbstverständlich, und haben dann im Sommer festgestellt, dass sich natürlich mit der Pandemie die Situation von Müttern, natürlich nicht nur in der Wissenschaft, aber das ist eben unsere Perspektive, unser Fokus, den wir haben, komplett nochmal verschlechtert hat. Also die Situationen haben sich, also alle strukturellen, es ist Situationen und alle strukturellen Begebenheiten haben sich einfach verschärft. Das ist dieses berühmte Brennglas der Pandemie, das man hier anlegen kann. Und dann haben wir uns die Autorinnen aus dem ersten Buch gebeten, schreibt doch mal bitte kurz ein Update. Ein, zwei Seiten reichen uns, wir wollen das auf einem Blog veröffentlichen. Und dann kamen die ersten Berichte rein, die ersten, ich glaube so 3, 4 kamen rein und wir haben die gelesen und es war hochgradig schockierend. Also wir kannten es natürlich sehr aus unseren eigenen Lebenszusammenhängen, wie es uns geht, aber dann zu realisieren, wie drastisch es für so viele Leute, Menschen, Mütter, Frauen in der Wissenschaft sich verändert hat, das war schon immens. Und dann haben wir entgegen unserer eigenen Ressourcen entschieden, das zweite Buch zu veröffentlichen und wieder einen Call zu veröffentlichen, also praktisch einen gesamten Aufruf in die wissenschaftliche Community rein. Hallo Mütter in der Wissenschaft, wie geht's euch? Wir brauchen eure Erfahrungsberichte, was sich jetzt mit der Pandemie nochmal verändert hat, verstärkt hat, verschlimmert hat. Und dann sind, ich glaube, es sind 37 Berichte reingekommen, zum Teil sehr kurz, zum Teil auch länger, zum Teil auch einfach nur E-Mails mit, ich kann nicht mal mehr als eine E-Mail schreiben, weil es mir so geht, wie es mir geht. Aber diese, zum Großteil sind die Berichte eben drastisch. Wir wollen euch da jetzt einen Einblick geben. Und würden jetzt beginnen, wir haben gesagt, wir lesen noch, wir haben noch ein paar Minuten, wir lesen noch ein paar Seiten. Und ich würde beginnen mit einem Beitrag von Luisa Kamrath. Luisa war im ersten Buch noch Studentin und Mutter zweier Kinder. Und da gab es erst ein Kind und beim zweiten Kind beschreibt sie, im zweiten Buch beschreibt sie dann, wie es mit dem zweiten Kind war. Und da hat sie dann auch schon begonnen zu promovieren. Gott sei Dank, was uns sehr gefreut hat, dass das für sie funktioniert hat. Aber ich werde jetzt einfach mal Luisa die Stimme geben und ihren Artikel vorlesen. Der ist 2 Seiten lang, aber sehr intensiv. Der erste ist schon intensiv, der zweite auch. Der zweite heißt in diesem Buch hier, Theorie, Pandemie, Lethargie, ein kurzer Text über Muttersein und Aufgeben in diesen Zeiten. Während ich den ersten Text für den Sammelband Mutterschaft und Wissenschaft hochschwanger mit meinem zweiten Kind und in den letzten Zügen meines Masters schrieb, voller Wut auf ein bestehendes System und voller Kraft und Zuversicht, mein Potenzial nach der Elternzeit in meine Promotion zu stecken, sind fast 2 Jahre vergangen. Dazwischen liegen Corona, familiäre Katastrophen und viel Zeit, in der ich als theoretisch denkender Mensch faktisch nicht mehr existiere. Über die immense strukturelle Belastung in Familien, bei Müttern und den unterbezahlten, systemrelevanten Berufen wurde viel geschrieben und wenig geändert. Deshalb nutze ich diese Zeilen für ein paar persönliche Erfahrungen. Was ist über die 1,5 Jahre Corona in meiner kleinen Familie passiert? Zusammengefasst sind wir als Eltern über einige Monate gleichzeitig und komplett ausgefallen. In die Zeit der Pandemie fielen bei uns eine postpartale Depression, einen mehrmonatigen Tagesklinikaufenthalt des Kindsvaters wegen Erschöpfungsdepressionen und gleichzeitig ein akuter Bandscheibenvorfall inklusive OP. Durch diese Verkettung von einer Katastrophe in die nächste wurden wir, während drumherum die Pandemie tobte, zu einem akuten Kinderschutzfall und unsere Kinder waren zeitweise in Obhut meiner Mitbewohnerin. Auf das ewige Neujustieren von Kitaschließungen, Organisieren von Notbetreuungen und anderen Hilfesystemen kamen dann zusätzlich 4 Klagen gegen das Jobcenter. Es macht mir große Bauchschmerzen, das hier so aufzuschreiben, weil diese Wunden noch ziemlich offen sind und es wohl auch noch eine ganze Zeit lang bleiben werden. Gleichzeitig denke ich, muss genau das öffentlich werden, damit deutlich wird, wie unglaublich allein wir als Eltern in dieser Pandemie waren. Ich möchte hier ja nicht unangemessen vulgär werden, aber ich wage mal zu behaupten, was wir die letzten 2 Jahre erlebt haben, ist der Inbegriff von vom Leben gefickt. Das System Hartz IV, das sei an dieser Stelle nochmal festgehalten, ist an Menschenverachtung nicht zu überbieten. All das ist jetzt nicht alleinige Schuld der Pandemie. Aber wie unter einem Brennglas haben sich bestehende Probleme erhitzt und wir sind mit dem Löschen nicht mehr hinterhergekommen. Schlussendlich konnten wir noch Krisenintervention betreiben, von einem Monat in den nächsten durchhalten und darauf vertrauen, dass wieder andere Zeiten kommen. Heute, mitten in der 4. Welle, geht es uns allen gesundheitlich wieder besser. Die Eltern sind geimpft und ich bin nach einem milden Verlauf fürs Erste genesen. Damit ist ein Ende, zumindest vorerst in Sicht. Und damit auch ein Ende der Angst, was mit den Kindern passiert, wenn wir nochmal so schwerwiegend ausfallen. Spuren hat diese Zeit aber bei uns allen hinterlassen. In meinem Umfeld sind Großeltern an Corona gestorben und eine schwangere Freundin kämpft mit Long-Covid ohne eine Perspektive, ob sie sich jemals wieder komplett erholt. Bei diesen Geschichten empfinde ich große Demut angesichts zweier gesunder Kinder und uns Eltern, die wir mehr gestrauchelt haben, als ich mir das jemals hätte vorstellen können, aber wieder einigermaßen auf die Beine gekommen sind. Tatsächlich hat sich mein Ehrgeiz bezüglich eines wissenschaftlichen Weges ziemlich gelegt. Ich weiß, es ist das, was ich am liebsten mache und mein Abschluss mit Auszeichnung zeigt mir auch, dass ich wirklich gut darin bin. Aber die letzten 2 Jahre haben mir auch gezeigt, wie wertvoll Zeit für mich selbst und die eigene Gesundheit sind, für mich und für meine Lieben. Wenn das vereinbar ist mit einer wissenschaftlichen Karriere, werde ich one way or another diesen Weg gehen. Wenn es das nicht ist, gehe ich einen anderen und reihe mich ein unter die Frauen, deren wissenschaftliche Laufbahn an den Strukturen und ganz allgemein am Leben gescheitert ist. Vielleicht bin ich einfach zu erschöpft. Vielleicht steige ich wieder ein in den politischen Kampf, wenn die Wunden, die die letzten 2 Jahre verursacht haben, etwas verheilt sind. Jetzt gerade brauchen wir alle, vor allem eins, Ruhe.
Und ich lese jetzt noch Ausschnitte aus einem weiteren Text aus diesem zweiten Buch von Silke Kassebaum. Silke war zu der Zeit, als sie den Text verfasst hat, dabei, ihre Doktorarbeit abzuschließen. Also sie hat das versucht während der Lockdowns. Sie war gerade kurz vorher nach Schweden gezogen mit ihrer Familie und hat jetzt seit das Kind bekommen. Der Text heißt Spurwechsel. Wie sich die Situation und mein Blick auf das Thema Mutterschaft und Wissenschaft seit Anfang der Pandemie verändert hat? Ich will nicht mehr. So hat sich mein Blick verändert. Ganz bewusst kehre ich der Wissenschaft den Rücken. Warum? Aus Selbstfürsorge. Habe ich mir diesen Entschluss leicht gemacht? Nein. Es war ein Ringen mit mir selbst. Darf ich das eigentlich, mich gegen die Wissenschaft entscheiden? Bin ich dann gescheitert? Ich habe doch schon so viel investiert in diesen Weg. Und vor allen Dingen, darf ich einen Weg einschlagen, der sich leicht anfühlt, nicht permanent Kampf und Zerreißprobe ist? Wie groß meine Investition in die Wissenschaft war, ist mir sehr schmerzhaft beim Schreiben meines Beitrags über Mutterschaft und Wissenschaft bewusst geworden. Gestartet bin ich mit der Leidenschaft fürs Forschen und der Überzeugung, gute wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Das war mein Antrieb. Am Ende saß ich in der Früh, als die Familie noch schlief, am Schreibtisch, um meine Doktorarbeit abzuschließen, die doch meine Eintrittskarte in das schwedische Wissenschaftssystem werden sollte. Mein zweites Kind war gerade ein paar Wochen alt, Corona in Schweden angekommen und ich musste funktionieren. Tag und Nacht stillen, Schlafmangel, plötzlich die Kita zu und ein immenser Druck, die Dissertation abschließen zu müssen, um nach der Elternzeit eine berufliche Zukunftsperspektive zu haben. Mein Partner musste Vollzeit arbeiten, wir hatten nur sein Einkommen. Ich promovierte also weiter, unbezahlt in meiner Freizeit. Morgens zwischen 5 und 6. Irgendwann war ich am Ende meiner Kräfte, ging über meine Belastungsgrenze und hatte ständig das unterschwellige Gefühl, an allem selbst schuld zu sein. Wenn ich nur disziplinierter, effektiver und fleißiger gewesen wäre, könnte die Doktorarbeit längst fertig sein. Und als Mutter rieb ich mich auf, immer das schlechte Gewissen, den Bedürfnissen meiner Kinder nicht gerecht zu werden. Weil mir in dieser Phase jegliche Ressourcen zur Reflexion fehlten, ich war isoliert, immer von Kleinkindern umgeben, konnte keinen Gedanken zu Ende denken und schlief abends völlig erschöpft neben den Kindern ein. Ich war quasi absorbiert von der Situation. Konnte ich mich nicht bewusst und aktiv von diesen internalisierten Idealbildern der Wissenschaftlerin und Mutter abgrenzen, sondern habe unbewusst mich damit verglichen und als in jeder Hinsicht mangelhaft wahrgenommen. schlechte Wissenschaftlerin und schlechte Mutter. Gleichzeitig haben sich Gefühle in mir angestaut, die sich regelmäßig in Panikattacken und Wutausbrüchen entluden. Rückblickend bin ich froh, dass meine Partnerschaft überlebt hat und ich meinen Kindern gegenüber nicht handgreiflich wurde. Mir ist es wichtig, das genau so und in aller Deutlichkeit zu sagen. Zeitweise hatte ich Panik davor, mit meinen Kindern alleine zu sein, weil ich mitunter so überfordert war, dass ich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Genau, und sie am Ende des Textes beschreibt sie dann, dass sie nach ihrer Disputation das Wissenschaftssystem verlassen wird und den Beruf wechselt. Silke studiert jetzt nochmal und wird Hebamme in Schweden. Genau, und mit diesen Erfahrungsberichten haben wir eben dieses Buch gefüllt und haben aber am Ende auch ein Manifest veröffentlicht, weil wir nicht dabei stehen bleiben wollten, Missstände sichtbar zu machen, sondern auch Utopien, Visionen entwickeln wollten, wie könnte es denn besser laufen. Und das Manifest haben wir in einem Kollektiv geschrieben mit den Autorinnen, die gerade Ressourcen und Zeit hatten. Und das heißt Mutterschaftsfeministische Postulate an die Wissenschaft, ein Manifest vom Ad-Hoc-Kollektiv von MutterwissenschaftlerInnen. Und weil jetzt wir nicht so viel Zeit mehr haben, wird Lena die Überschriften vorlesen und den letzten Abschnitt.
Genau. Also Mutterschaftsfeministische Postulate, es gibt eine ganze Tradition von feministischen Manifesten und wir wollten uns da einreihen. Und die Unterüberschriften, also wir haben mehreren Themen haben wir Paragraphen gesammelt und geschrieben und die Unterüberschriften heißen zum Beispiel, also ich fange an von vorne zu lesen, Gemeinschaft und Solidarität, Fürsorge als Basis der Gesellschaft, dann drittens Produktivität als zu hinterfragende Größe, viertens Diversität, fünftens Selbstfürsorge und Gesundheit, Prekarisierung und Sicherheit, Raum und Zeit. Und der letzte ist übertitelt mit Mutterschaft und Wissenschaft. Wir fordern, dass es in der Wissenschaft kein Stigma mehr ist, Mutter zu sein. Wir fordern, dass es in der Wissenschaft kein Stigma mehr ist, keine Mutter zu sein. Und es geht noch ein bisschen weiter, aber ich lese den allerletzten Abschnitt, der uns ganz wichtig ist. Weil 2 Tage vor Manuskriptabgabe, also dieses Buches hier, mal wieder die Kita geschlossen wurde, konnten wir keinen Schluss für dieses Manifest formulieren. Daher fordern wir, dass alle LeserInnen dieses Buches dieses Manifest weiterschreiben, ganz klassisch für sich selbst auf Papier, per E-Mail an mail@mutterschaftwissenschaft.de oder auf Twitter. Und diese Adresse findet ihr auch auf unserer Webseite. Also die Twitter- und die Instagram-Adressen auf unserer Webseite, die wir jetzt gleich auch in den Chat posten können, weil wir haben nämlich ein Netzwerk gegründet, das hatten wir ja vorhin schon angedeutet. Da ist die Webseite, wo wir Mütter eben vernetzen. Die Buttons zu Twitter und Insta sind weiter unten. Und hier gibt es auch unsere Publikationen, hier gibt es eine Selbstbeschreibung. Und es gibt auch das Medienecho, ganz der letzte Reiter, wo ihr seht, dass wir tatsächlich eine mediale Breitenwirksamkeit im Moment erreicht haben, die uns sehr freut. Also wir sind von der Zeit interviewt worden, von der Taz, von der FAZ, von NDR Info. Und wir haben schon mehrere Podcast-Anfragen und so bekommen. Also das Thema an sich, Mutterschaft, brennt gerade und anscheinend erscheint sich auch außerhalb der Wissenschaft, scheinen sich die Leute zu interessieren für, was es heißt, eine Mutter in der Wissenschaft zu sein.
Und vielleicht noch als allerletzte Bemerkung, bevor wir in die Diskussion übergehen. Ich würde jetzt einmal kurz den Bildschirm teilen. Was wir auf Social Media versuchen zu machen, ist, auch so kurze Erfahrungsberichte zu zeigen, zu veröffentlichen, die uns Menschen zuschicken und wir die anonym veröffentlichen. Also zum Beispiel sowas wie eine ehemalige Kollegin erzählte heute, wie ihr Doktor älter zu ihr meinte, mit nun 3 Kindern könne sie sich eben nicht mehr ganz auf die Forschung konzentrieren. Jetzt stünde eben immer noch was anderes im Hinterkopf. Oder auch, es gibt ja 2 Typen von Frauen in der Wissenschaft. Die einen, die sofort nach Ablauf der Probezeit schwanger werden und die anderen, die keine Kinder wollen. Welcher Typ bist du? Und damit würde ich gerne überleiten zu der Eingangsfrage. Also wenn es heute um Sexismus und in der Wissenschaft geht, was hat denn dann Mutterschaft damit zu tun? Also wir denken, dass nicht nur die Kategorie Geschlecht wichtig ist zu bedenken und damit nicht nur Sexismus, sondern auch damit verwobene Kategorien. Das ist ja hier in der Vorlesungsreihe auch schon angeklungen, aber eben eine Kategorie, die auch mit Geschlecht stark verwoben ist, ist Mutterschaft, weil es eben, und es gibt eine strukturelle Mütterdiskriminierung im deutschen Wissenschaftsbetrieb und nicht nur dort, auch in anderen Berufszweigen. Und das versuchen wir halt sichtbar zu machen mit solchen kurzen Erfahrungsberichten. Genau, und jetzt freuen wir uns auf Fragen, Diskussionen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.